Radio 1. Nur für Erwachsene.
Hey, cha-cha-cha, morning after midnight. Adam Green war das. Ja, und hier im Radio 1, im Studio 1 im Bikini Berlin, wird es jetzt Zeit zu staunen. Der Mann, den wir jetzt erwarten, der hat nämlich über 20 Jahre lang an diesem Mega-Comic-Projekt gearbeitet. 1300 oder 400 Seiten sogar sind es am Ende geworden. Alpha, Beta und Gamma heißen die Bände, in denen es nicht um weniger geht als die Geschichte der Menschheit und sogar des Universums. Über mehr als 100 Milliarden Jahre packt dieser Mann in einen rasanten Comic-Trip durch Raum und Zeit. Begrüßen Sie mit mir den Mann, dem wir diesen Wahnsinn zu verdanken haben. Hier ist Jens Harder. Wie schön. Erstmal nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, da ist ein Mikro. Das wollte ich dir zeigen.
Super. Dank.
Ja, also du musst uns wirklich nochmal schildern. Das ist ja, dein halbes Leben, was da jetzt im Grunde schon mal auf dieses Projekt verfällt. Wo und wann kam die Idee auf? Ich meine, größer geht's ja kaum, ne?
Ja, für mich fühlt sich das gar nicht so an, aber im Jahr 2004 hatte ich meinem Verleger nach einem Erstlingserfolg in Frankreich so ein paar Vorschläge gemacht, unter anderem ein Buch über die Evolution. Und er sagte, ja, genau das würden die Leser jetzt von dir erwarten nach meinem Erstlingswerk Leviathan. Und ja, dann brannte es mir sofort unter den Fingernägeln, damit zu beginnen, weil ich da alle meine Interessen, die ich seit Kindheit oder so frühen Teenagerjahren verfolge, bündeln konnte und dann mit meiner Berufung sozusagen als Büchermacher vereinigen konnte. Und dann legte ich los, ohne zu wissen, wo mich die Reise hinbringt.
Und man muss doch mal sagen, also du erzählst die Geschichte ja auch des Universums von Alpha-Urknall bis Gamma. Da sind lauter Zukunftsvisionen, aber eben auch so eine Art, wie das Ganze vielleicht endet, im Big Crunch nämlich. Also so eine Art Urknall rückwärts. Wusstest du eigentlich schon zu Beginn von Band 1, wie das letzte Bild von Band 4 ungefähr aussehen wird?
Nein, das kam mir dann während der Arbeit an Gamma erst so als Schleife oder als finaler Schlussstein in den Sinn. Am Anfang war mir gar nicht klar, dass ich so weit in die Zukunft ausgreifen muss, also um das wirklich abzurunden. Aber ja, spätestens als ich dann mit dem letzten Band begann, dann war mir klar, das letzte Bild ist das erste, die Singularität und alles andere entfaltet sich auf diesen 1300 Seiten dazwischen.
Wahnsinn, ja. So richtig Feuer gefangen hast du, was Comic betrifft, ja so vergleichsweise spät, also nämlich mit Ende 20, als du hier in Berlin-Weißensee eben studiert hast und da auch wirklich mit Comic so das erste Mal ausführlich in Berührung gekommen bist. Und da haben dich dann auch relativ schnell Zeichner, Comic-Künstler interessiert, die nicht so sehr, ja, weiß ich jetzt, klassisch, linear, mit irgendwelchen kleinen Figürchen Geschichten erzählen, sondern die viel konzeptueller arbeiten, viel, viel abstrakter, wenn man so will. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was dich an Künstlern wie, weiß ich, Chris Ware, Richard McGuire beeindruckt hat, wieso du für dich entschieden hast, so in der Art soll das vielleicht mal aussehen, was ich zeichne, oder, ja.
Ja, mir ging es immer jetzt bei den genannten Zweien ganz besonders, aber auch bei vielen anderen, die ich präferierte jenseits des Mainstreams, mir ging es immer um den Umgang mit Zeit. Also wie man in diesem extrem zeitbasierten Medium Comic, aber wo alle Handlungen eingefroren eben auf Papier sich manifestiert, wie kann man damit mit Zeit umgehen? Und jetzt gibt es natürlich sehr viele in Normaltempo erzählte Geschichten, denen ich beiwohne über einen Abend, dann ist es so, als wenn ich einen Film gesehen hätte oder Animation. Aber ich wollte irgendwie das Extrem rauskitzeln. Und da gibt es einen tollen Franzosen, Marc-Antoine Mathieu, der hat ein ganzes Buch gemacht, das heißt 3 Sekunden. Und ich habe das Gegenteil versucht, also Milliarden Jahre in Panels zu pressen, was natürlich irgendwie verrückt ist, aber Es war ein Riesenexperiment. Ich habe es auf jeden Fall durchgehalten.
Was auf jeden Fall total auch wirklich besonders ist und eindrucksvoll, auch gerade wenn man diese Bände sich in Gänze anschaut und auch wie du sie entwickelt hast und wie du dann vielleicht auch im Laufe des Machens stilistisch dich auch wirklich durch Raum und Zeit bewegst. Da ist echt interessant, dass du, das müssen wir vielleicht nochmal schildern, im Grunde ja schöpfst aus so einem riesigen Fundus von dem, was wir so kollektives Bildgedächtnis nennen. Also du bedienst dich in den Natur- und Kulturwissenschaften, du verwurstest Mythen aus der Popkultur, mischst du, weiß ich, Walt Disney und Marvel und also irgendwelche Höhlenmalereien. Du verpflichtest das alles zu einem im großen, wirklich zu einem magischen Bilderrausch. Und zwar, wenn ich das so richtig gesehen habe, ich hoffe, du würdest das unterstützen, dass es schon auch eine Beschleunigung gibt, ne? Dass es in den Bänden irgendwie immer rasanter wird. Würdest du sagen, das ist eine richtige
Die Verschachtelung der Bezüge, der Kontext?
Ja, auch die Bildabfolgen.
Alter war noch sehr viel ruhiger so als Einstieg. Und ich habe diese Systematik dann auch über die Jahre noch perfektioniert. Also dieses miteinander verbinden, dieses Brückenschlagen von Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft und die verschiedenen medialen Quellen, also Film, Illustration, aber auch irgendwelche wissenschaftlichen Abbildungen von James Webb Teleskopen oder 3D-Konzeptstudien der NASA, keine Ahnung. Alles, was mir wichtig erschien, jetzt konkret in Gamma, um die Zukunft ein bisschen greifbarer oder lebendiger zu machen oder den Leser näher zu bringen, was ich imaginiere, was ablaufen könnte.
Genau, also das finde ich nämlich auch interessant. Das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz hervorheben. Das ist also jetzt ja der vierte Band. Mhm. Und bisher warst du in erster Linie auch, wenn man so will, so eine Art Bildarchäologe. Also der wirklich auch sich bedienen konnte an Artefakten, an Bildern, die es schon gibt, die es gab. Und du hast eben da gar nichts Spekulatives, Ausgedachtes erzählen wollen, sondern du hast dich wirklich im Grunde bei dem, was du bisher erzählt hast, immer auf das berufen, was man auch in irgendwelchen Wissenschaften, sei es jetzt also auch wirklich in der Archäologie oder in der Physik oder Mathematik oder wie auch immer, sagen kann, wie es wahrscheinlich gewesen sein könnte. Und jetzt für Band 4, der fängt an im Jahr 2023.
Weil damals begann ich damit.
Ja, da musst du dich ja ins Spekulieren begeben, da musst du ja antizipieren, wie wird denn wohl die Zukunft? Mhm. Und was für Quellen hast du da genutzt?
Ja, alle möglichen Vorhersagen oder Interpolationen, die auch aus der Wissenschaft verkündet werden, also in wie vielen Jahren wir mit einer allgemeinen oder generellen künstlichen Intelligenz rechnen können, da schiebe ich den Moment natürlich noch einige Jahrzehnte nach hinten. Das ist mir zu übereilt oder düster. Aber ansonsten, wie stark steigt der Meeresspiegel an bis zum Ende des Jahrhunderts oder wann fängt die Sonne an, sich aufzublähen und die inneren Planeten zu verschlucken oder wann vereinigt sich unsere Milchstraße mit der Nachbargalaxie Andromeda? Das sind jetzt natürlich sehr riesige Sprünge. Dazwischen gibt es auch sehr viel Nebel und Unklares, was ich dann selber mit meinen Vorstellungen oder was ich für plausibel halte, damit angefüllt habe. Aber ich versuchte immer so nah dran wie möglich zu bleiben an dem, was eventuell eintritt und nicht irgendwelche extremen einen Joker zu ziehen, wie das sonst dann doch jemand besucht, rettet oder irgendwie andersweitig also nochmal eine Wolte schlägt.
Wie die Zukunft gemäß Jens Harders aussieht im Band Gamma, das besprechen wir gleich nach Musik von Edna Hiatus. Radio 1 hier live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Und nach wie vor bei uns ist Jens Harder. Dem verdanken wir eine wirklich sensationelle Evolutionsgeschichte über 100 Milliarden Jahre in Comicform. Nochmal herzlich willkommen hier im Studio 1.
Danke.
Jens, dein vierter Band ist also gerade erschienen, Gamma, und die Zukunftsvisionen hier in diesem Buch, die sind ja mal utopisch, mal dystopisch, aber gerade was die nächsten Jahre betrifft, muss man sagen, gibt es erstmal ein paar sehr schöne Dinge zu vermelden. Also der Krieg Russland-Ukraine, der endet im Jahr 2028, glaube ich.
Mit einem Anti-Putin-Putsch.
Ja, ja. Dann gibt es, glaube ich, den. Dann gibt es den Pulitzer oder den.
Den Literaturnobelpreis für eine Comiczeichnerin,
ja,
die ein 10 Meter langes, begehbares Möbiusband entwirft. Ja.
Wunderbar. Aber wann ist das soweit?
Das
wird
in den 70er Jahren.
Ah, da, ja, 2070 ungefähr.
Ja, da sind wir dann schon ein bisschen fortgeschritten.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, also KI. Und auch die Klimakrise sind so die Schlüsselthemen, auch in deinem Buch, was die Zukunftsszenarien betrifft. Welche Zukunft, wenn du so ganz, ganz, ganz grob schildern solltest, malst du da aus? Also es sind ja auch durchaus eben erstmal so ein paar Momente, die einen mit der Zukunft geradezu versöhnen. Also es gibt dann zum Beispiel so ein grünes Band in der Sahelzone, glaube ich.
Genau, das ist schon im Beginn oder im Entstehen. Das wird verendet in doppelter Breite, sodass dann da die Ausbreitung der Sahara gestoppt wird oder überhaupt das Klima wesentlich beeinflusst wird im Positiven. Ja, dann wird Krebs besiegt. Da hat man jetzt vor ein paar Tagen schon gehört, dass BioNTech da irgendwie auf eine spezielle Variante hin einen Impfstoff auf den Markt bringen will. Dann gibt es demnächst olympische, also pansolare olympische Spiele zwischen Mond, Mars und Erde. Kann man sich ja auch ausrechnen, was da die Voraussetzungen
kann
für sind.
Kann man sich sehr gut vorstellen, ja. Genau, dann fand ich hochinteressant und auch sehr, sehr anrührend im Grunde die Tatsache, dass die unsere Fortpflanzung sich entbiologisieren wird. Also es wird nichts Körperliches mehr, also wenigstens nichts mehr so stattfinden. Also es kommt alles aus der Retorte, beziehungsweise wir sehen da so kleine Klone in so Kapselkinderwagen.
Ektogenese heißt es ja. Allein aus versicherungstechnischen Gründen wird Arbeit für Menschen und auch gewisse Arten eben der Reproduktion dann reglementiert oder Firmen übergeben. Also das sind so die nicht ganz so erquicklichen Momente. Ich glaube, das bereitet eben Bauchschmerzen, aber an sowas wird gearbeitet. Das ist auf jeden Fall für Raumausflüge dann, also für längere Flüge im All signifikant wichtig. Wenn man das jetzt nicht komplett Robotern überlassen will, dann muss man halt so Inkubatoren mitschicken, die dann kurz vor der Landung die neue Generation irgendwie ausbrüten, aber.
Genau, es sieht ein bisschen aus wie so ein Boogaloo-Kinderwagen, aber so, sagen wir mal, noch ein bisschen elaborierter. Wenn du dich jetzt auch wirklich so lange beschäftigt hast mit diesen Zukunftsszenarien, ich muss mal ganz naiv fragen, wie ging es dir beim daran arbeiten? Also hast du selbst möglicherweise auch doch noch mal mehr begriffen über den Ernst der Lage, um es mal so zu formulieren? Also hatte ich das selbst vielleicht in Krisen gestürzt, wenn du so genau gelesen hast, was unserem Planeten da so blühen wird?
Tja, eigentlich nicht. Dazu beschäftige ich mich eben schon zu lange damit. Aber leben möchte ich in diesen Zeiten dann selber auch nicht. Und ich kann nur hoffen, dass sich das Buch auch seiner selbst widerlegt mit jedem Jahr, wie jetzt unsere echte Zukunft voranschreitet. Aber aus der Sicht dessen, was ich auf dem Tisch hatte, also mit dem Material arbeitend, war das erstmal meine Aussicht. Die ist jetzt für uns eben nicht sehr, da kommen wir nicht gut bei raus. Aber egal, als Prämisse war sowieso klar, also dass unsere Arten auf Dauer, also jetzt mal über ganz, ganz lange Zeiträume gesehen, nicht bestehen wird. Vor allen Dingen jetzt im All selbst, also jetzt losgelöst von unserem Planeten, den wir ja gerade nach besten Kräften zerstören. Und deswegen war mir wichtig, irgendeine Art Staffelstabübergabe zu finden oder auszumalen.
Und das wiederum passiert auch grafisch auf eine ganz, ganz interessante Weise. Zum Beispiel, klar, wir werden als Menschlein, verschwinden wir also peu à peu aus diesem Band auch, wenn man so will. Also es gibt immer weniger Menschlein zu sehen. Und dann ist auch so interessant, wie du das mit der Typografie löst. Also der Erzähltext verändert sich selbst. Der wird immer mehr erst wie so eine Art, zu so einer Art Quelltext, zu so einem Code. Dann werden bestimmte Buchstaben durch auch eben Zahlen ersetzt. Mhm. Was ist das für ein Prozess, der da stattfindet?
Ja, in so einer Art Mini-Vorwort habe ich das Publikum darauf erstmal eingecued, dass es sehr komplex ist und technologisch höchst anspruchsvoll, Informationen aus der Zukunft zu übertragen. Deswegen gibt es dann eben diese Stolperer und Hacker, mit denen nehmen wir über den Band hinweg zu, sowie auch die Bilder immer kryptischer oder schwerer zu entschlüsseln sind, also vor allen Dingen gegen Ende hin. Und das war mir wichtig, um A, den Lesefluss auch zu hemmen, damit man so ein Buch nicht irgendwie in einer Stunde wegfrühstückt, sondern dass man sich das wiederholt zur Hand nimmt und ein bisschen auch auf der Zunge zergehen lässt oder zwischendurch mal drüber nachdenkt. Und zum anderen, weil auch ich konnte mich nicht in jeder Hinsicht festlegen. Ich musste auch Sachen verunklaren, weil es manchmal ist es auch ein Spiel. Also es wäre auch irgendwie ein bisschen zu kalt oder nackt, wenn das jetzt ganz präzise durchdefiniert wäre.
Apropos kalt und nackt, da ist total interessant, das Ganze ist ja wirklich monochrom gehalten. Ne? Mhm. Also es gibt nur so ein wirklich echt kaltes Blau und natürlich schwarz-weiß, aber es geht eben auch viel um KI und wir haben ja hier immer wieder in schönster Regelmäßigkeit ja auch Kollegen, Kolleginnen von dir sitzen und orakeln darüber, inwieweit auch der Beruf des Zeichners, des Grafikers so peu à peu abgeschafft wird durch künstliche Intelligenz, durch digitale Bildgebungsverfahren. Und du hast auch da im Grunde konsequent jetzt also in die Zukunft hingearbeitet, dahingehend, dass du von ursprünglichen Handzeichnungen jetzt wirklich im Grunde auf auch Bild-KI-generierte Bilder umgestellt hast in Teilen.
Teilweise, ja.
Und dafür bekommst du aber auch ganz schön Gegenwind. Ne? Das gibt also auch Leute, denen das offenbar gar nicht passt.
Das war mir vorher klar und mir passt es ja selbst nicht. Also ich unterschreibe ja auch jede Petition, die sich gegen den Einsatz dieser Bildgeneratoren richtet, zumindest unreflektiert oder unmarkiert. Also ich musste es für dieses Buch sozusagen einsetzen, weil es ja auch Teil des Fortlaufs der Geschichte ist. Also die Überhandnahme der Technologie und dass wir uns mehr und mehr überflüssig machen und dann auch eben von diesem Planeten also quasi rausgeworfen werden. Aber um das umzusetzen und bestmöglich, also diese Art Fortlauf eben zu bebildern oder zu verdeutlichen, war es mir wichtig und habe ich dann ungefähr so vielleicht 10-15% auch darauf zurückgegriffen. Also wohl wissend, dass das also nicht das Reinheitsgebot ist. Also es wird auch vielleicht Comic-Festivals geben, die sagen, wir wollen keine Bücher zeigen, die KI-generierten Inhalt haben. Aber bei mir war es irgendwie...
Ich finde es extrem konsequent zu Ende gedacht und auch sehr, sehr überzeugend als künstlerische Praxis. In jedem Fall, und das muss ich Ihnen auch einfach nochmal sagen, ist dieser Band eben wirklich vielleicht weniger eine fortlaufende Geschichte, als vielmehr wirklich so eine Art Rausch. Also so eine Meditation, die sich fast ergibt darüber, wohin die Reise gehen wird. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jens Harder. Gamma heißt dieser Band, ist erschienen bei Carlsen. Die Seitenzahl weiß ich gerade nicht, aber der super Prachtband kostet 44 €. Jens, tausend Dank, dass du hier warst. Merci.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.